auch, weil mit Stress, mit diesem Geldstress zu Kunden zu gehen, das hat Auswirkungen. Also das wirkt sich aus, ist sozusagen auch eine Form der Manipulation. Wenn du einen Stress intern hast, dann rennt es irgendwie nicht so. Wenn du voll entspannt bist und da denkst, deinen Auftrag brauche ich eh nicht, auf einmal kommen die Sachen rein, wo du denkst, shit, wie arbeite ich das jetzt ab? Also,
ehrlich gesagt. Business Backstage. Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist. Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Mein heutiger Gast hat einen Lebenslauf, der auf den ersten Blick nach Sicherheit und vorgezeichneter Konzernkarriere schreit. HTL, TU, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurswesen. Aber dann ist Kerim Steiner, wie seine Kollegen heute sagen würden, falsch abgebogen. Zum Glück, wie er selbst sagt. Heute ist er Organisationsentwickler, Coach und bezeichnet sich selber gern als den Schelm im Unternehmen. Er ist derjenige, der die unbequemen Wahrheiten anspricht. Die Dinge, die alle denken, aber keiner zu sagen wagt. Wir sprechen in dieser Folge darüber, warum das genussvolle Scheitern verlernt worden ist, wie man mit 20 skeptischen Staplerfahrern arbeitet und warum wir eigentlich alle den ganzen Tag manipulieren. Und wir reden eiskalt ehrlich über die Realität der Selbstständigkeit, wenn man sich als Vater plötzlich 9 Wochen Sommerferienbetreuung organisieren muss. Herzlich willkommen, Kerim Steiner. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Neuer Tag, neuer Podcast. Servus, Kerim.
Hallo Daniel, grüß dich.
Ehrlich gesagt freut mich das.
Dass es wieder Montag ist. Also ich freue mich schon wieder auf das, dass ich wirksam sein kann die Wochen. Nicht so, dass ich nicht manchmal am Wochenende auch was tat, aber ich finde, als Gegenpol zu Ö3, endlich Freitag, finde ich, yes, endlich Montag.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Mich ärgert so Verschwendung, wenn man Dinge unnötigerweise macht, wo man irgendwie vielleicht schon bessere Lösungen hätte, oder es gibt derzeit also Arbeitsplätze, die echt zach sind, finde ich, wo ich finde, dass die Leute sicher Kompetenzen haben, die sie besser spüren könnten. Und da ärgert es mich echt.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Es müsste dringend einmal gesagt werden. Gute Frage.
Gibt's was die Magerl so ab und zu, was du denkst, versteht's das doch endlich?
Ja, also ich finde schon, dass man da im Bildungssystem, als Papa von 3 Kindern, ich finde, da müssen wir uns da. Also wir haben akuten Handlungsbedarf. Da und nur ein paar Dinge ändern und vielleicht Benamsungen ändern, wie die Schulen heißen, ist zu wenig. Also ich finde, da braucht es eigentlich eine tiefgreifende Transformation.
Woher kommt denn das, dass so unbedingt, also bei Montag, es geht los, wird es jetzt wahrscheinlich nicht alle so gehen wie dir. Woher kommt denn das, dass du einfach das auch so leben magst?
Ja, ich habe mir, glaube ich, einen Arbeitskontext gesucht, den ich gern mache, den ich mit Leidenschaft mache, wo ich mit den Leuten zusammenarbeiten darf, die mir taugen irgendwie, wo das passt da. Und genau, gleichzeitig finde ich, in der Arbeit hat man echt irgendwie sehr Ruhe, man kann strukturiert das abarbeiten. Daheim bei mir mit 3 Jungs. Leider, kleine Jungs, ist Turbulenz und das ist so irgendwie ein guter Ausgleich.
Jetzt sitzt man da bei mir in Linz im Studio. Du kommst aus dem Maschinenbau, ich komme aus dem Marketing. Was ist jetzt das stabilere Konstrukt? Ein gut geschweißte Stahlbrocken oder dein Businessmodell als Einzelunternehmer?
Das ist schon noch eine Fangfrage. ich weiß es nicht mehr heutzutage. Also ich finde die Welt ist sehr dynamisch, lange Zeit, glaube ich, war der Maschinenbau sehr stetig, sehr robust. Ich habe gerade letztens die Idee gehabt, dass ich mir gedacht habe, wenn du irgendwas lernst, lern Sales.
Okay.
Weil man muss immer was verkaufen, man muss immer entweder sich selbst in der Arbeit, ob man jetzt als Angestellter sich auf ein Jobinterview bewirbt, ob man Dinge vertreibt, ob man in ein Geschäft geht und was kaufen will sozusagen, auch da ist hilfreich, Sales zu können, weil man natürlich auf der Einkäuferseite auch da die Schmerz checken kann. Also so gesehen bin ich vielleicht sogar mehr auf der Marketingseite daheim.
Jetzt hast ja du, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, ich meine, da haben wir HTL, Maschinenbau haben wir jetzt gerade gesagt, da stehen Antritts drinnen, da steht sowas wie Engel drinnen. Ich meine, in Wirklichkeit schreit ja dieser Lebenslauf bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, zumindest für mich als Externer, wir kennen uns jetzt so irgendwie aus der Ferne, aber halt jetzt nicht ganz eng, schreit nach Sicherheit, nach vorgegebenem gegebener Karriere, irgendwie ist da so ein Pfad klar. Und dann ist bei dir aber der Bruch gekommen. Jetzt redst du auf einmal von dir selber als Schelm und wir sind irgendwie in der Schattenarbeit. Wie geht denn das zusammen? Weil ich hätte jetzt irgendwie als Techniker dann gleich mal in der Schublade drinnen gehabt und tust aber ja was komplett anderes.
Hm. Ja, das kommt daher, ich habe auf der TU damals, also wo ich studiert habe, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, am Ende dann ganz viel Soft Skills besucht. Das war Präsentation, Kommunikation, Rhetorik, ja. Mediation und so weiter. Weil es nichts kostet halt als Student damals.
Mhm.
Und Ziel war immer, gut präsentieren zu können. Das war schon immer, die Techniker können noch nicht gescheit präsentieren. Die sind so geniale Köpfe, aber können nicht gescheit präsentieren. Ja. Und ich wollte da schon diesen Gegenpol bilden. Und dann habe ich da einen Trainer auf der TU kennengelernt, der einfach so viel besser war wie die anderen. Und da habe ich dann meine Ausbildung auch gemacht. Und die Maschinenbauer sagen heute noch, dann bist du falsch abgebogen. Ich finde, ich bin sehr gut abgebogen.
wie ist es dann gekommen? Ich meine, dass wir es ein bisschen auflösen. Du bist im Coaching drinnen. Du machst solche Dinge wie ein bisschen Community mit PowerPoint-Karaoke-Abenden und so weiter. Wo ist der Wunsch dann entstanden, dass du in die Richtung gehst? Weil vorbereitet hättest du ja was anderes.
Jein. Also jein. Die Technik, finde ich, da lernt man ganz viel Strukturen, Prozesse, so das abstrakte Denken irgendwie, die Dinge anzuschauen. Und das in der Organisationsentwicklung finde ich schon sehr hilfreich. Also Organisationen als Gebilde, als Strukturen zu sehen, wo natürlich Menschen arbeiten, die das auch immer ausführen müssen, klar. Aber da sieht man schon, das irgendwie so mit diesem Blick. Und die Quellenergie, ich meine, du hast PowerPoint-Karaoke angesprochen, das ist ja gerade, das ist cool. Da kann man eigentlich so dieses genussvolle Scheitern, was man, finde ich, in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr braucht. Und wir streben immer nach Perfektion und es gibt ja diese Fuck-Up-Nights, die sind jetzt eher jünger noch, würde ich sagen. Aber da so ein bisschen das zu zelebrieren, weil ohne Scheitern geht halt auch nichts vorwärts, auch in der Wirtschaft, wenn man alles nur sicher macht. Ja, dann sehen wir es bei großen Organisationen, die sind dann irgendwie sehr träge und sehr langsam, wenn man die Sicherheit so hochschraubt.
Wie erklärst du es jetzt einer Firma, wenn du reingehst? Weil wenn du sagst, ja, genussvoll scheitern ist ein großartiger Begriff, hat aber trotzdem in sich, da hat was nicht funktioniert. Gleichzeitig wissen wir natürlich, aus Fehlern lernen wir. Das versuche es bei meinem Sohn halt auch immer wieder unterzubringen. Wir üben gerade für Lernzielkontrolle und da haben gerade ein paar Sachen nicht so funktioniert, aber irgendwie, sobald wir in die Firmen draußen sind, ist dann halt dann doch wieder ein großes Drama, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Was brauchen wir?
Ja, ich spanne den Bogen ein bisschen größer. Grundsätzlich als Kleinkinder sind wir sehr affin zum Scheitern. Also wir scheitern den ganzen Tag. Wenn ein Kind gehen lernt, musst du mal anschauen, wie oft es hinfällt. Dann passiert Schule. Da wird uns diese Scheiterlust abtrainiert und es gibt ein richtiges Ziel, lernen wir da, was ja oft nicht so ist. Also gerade wenn man mit einer konstruktivistischen Haltung da herangeht oder mit diesen komplexen Problemen, wo Organisationen heute betraut sind, gibt es viele Möglichkeiten.
Naja.
Man weiß aber meistens im Nachhinein erst, was die richtige war. Zu dem Zeitpunkt muss man manchmal die bestmögliche Entscheidung treffen aus dem Moment sozusagen heraus oder mit den Informationen, die zu diesem Zeitpunkt habe. Und dann in den Organisationen finde ich es immer spannend. Ich stelle meistens die Frage, naja, glauben Sie, wissen Sie, dass die Kunden, also Ihre Kunden, dass sie Probleme haben? Ja, sicher. Die haben mehrere, wenn ich jetzt an einen Maschinenbau denke, die haben Maschinen von mehreren Herstellern und wissen, dass die alle irgendwie einmal Probleme haben. Die einen funktionieren in dem Bereich, besser die anderen in dem Bereich. Und dann stellt die nächste Frage, naja, glauben Sie, Ihre Kunden kaufen bei dem, der die Fehler vertuscht oder bei dem, der sich aktiv um die Fehler kümmert? Und dann kommt meistens, naja, bei die, die das aktiv bearbeiten. Und das ist jetzt so eine Kulturfrage in den Organisationen, wie geht man mit Fehlern um? Also ich komme aus dem Optimierungsbereich, mit Kennzahlen sichtbar machen und so. Voll wichtig. Nur wenn du Kennzahlen schönigst, weil die Keulen ausgepackt werden und die Leute niederbügelt werden, die offen und ehrlich fehlertransparent kommunizieren, dann wird ganz schnell das Gegenteil passieren, nämlich da Kennzahlenschönigung und Kosmetik.
Das ist jetzt natürlich die Organisationssichtweise. Jetzt gibt es natürlich auch dich als Unternehmer. Bei mir haut nicht immer alles hin. Jetzt mache ich es dann irgendwie bald 10 Jahre. Und ich hader trotzdem jedes Mal wieder, wenn es nicht so aufgegangen ist, wie man es vorstelle. Wie gehst du um? Wie lustvoll ist dein eigenes Scheitern?
Ja, ich scheitere voll ungern. Ehrlich, ich scheitere richtig ungern. Ich bin auf sicher so ein Hauch Perfektionismus drinnen und mache immer gern das Beste und informiere mich lange vorher und strategisch und Ding. Was einen oft hindert, manchmal ist es gescheiter, tue einfach. Und ich finde, genau das ist dieser Gegenpol, den du im Powerpoint Karaoke so lernen kannst. So, hey, es ist wurscht und es ist oft so cool, ohne Vorbereitung, du kriegst Slides, die du noch nie gesehen hast und präsentierst, was auch immer. Und es ist so genial, was die Leute da auszuzaubern. Wobei es am Anfang nie wer melden will und dann sagen alle nachher, wow, es war mega. Und ich bin immer beeindruckt, was da wirklich geht. Und wenn man das jetzt wieder in einen Business-Kontext übertragt, also ich glaube, manchmal muss man einfach da, obwohl es Scheitern vielleicht auch weh tut.
Wenn ich so zurückdenke an meine ersten 2 Jahre Selbstständigkeit, ich sage immer wieder, die brauche ich nicht mehr. Das war einfach zack. Ich habe mir Sachen anders vorgestellt, wie es sind. Ich habe sogar in der Dienstleistung eigentlich, also wenn ich an meinen Businessplan zurückdenke, den ich geschrieben habe damals im Gründungsprogramm, arbeite halt dann was anderes wie das, was ich mir da reingeschrieben habe. Eigentlich ist es voll angegangen, wenn ich jetzt nur diesen Businessplan nehmen würde. Ist bei dir alles noch Plan gerannt?
muss ich kurz reflektieren. Ich glaube, ich bin nur innerhalb fast dieser 2 Jahre. Okay. Ja, also es hat sich immer mehr, ist immer mehr geworden. Also ich bin einmal jetzt sehr steil gestartet, das vielleicht gleich einmal. Ich habe gleich einen coolen Organisationsentwicklungsauftrag gehabt, der mich vollzogen hat. Und wohl wissend, dass das tief irgendwann kommen wird, Anfang 2025 habe ich so das Gefühl gehabt, boah, die Unternehmen sind echt gerade so in einer Schockstarre und da war halt echt auch budgetmäßig schwierig, da was zu verkaufen, aus meiner Sicht. Und da war so ein Tal drinnen, was auch hart war, wo du dann echt zweifelst und sagst, boah, bin ich am Weg. Gleichzeitig hat mir da schon ein Tipp geholfen von einem Kollegen aus dem Sales, der gesagt hat, Ergebniskennzahlen sind gut und wichtig, das sprich so Umsatz oder so, aber mach der Prozesskennzahlen. Wie viele Leute habe ich angerufen? Welche Dinge habe ich alle erledigt sozusagen? Und du siehst dann, hey, was alles weitergegangen ist. Wie viele Termine habe ich gemacht? Wie viele Angebote habe ich geschrieben? Solche Dinge und die bringen dann irgendwie wieder da gut hin und gleichzeitig auch diesen Nordstern zu haben, der mir irgendwie die Orientierung gibt, zu sagen, warum mache ich das überhaupt?
Ist so gelaufen, wie es das, oder bis jetzt so gelaufen, wie es das vorgestellt hast, weil man geht ja mit einem Bild irgendwie in eine Selbstständigkeit rein, was dann alles wird. Bei mir war es ja voll aus der Von-Weg-Motivation. Ich wollte einfach dieses ganze Ding, das ich davor gehabt habe, ich war in keinem Job wirklich glücklich, den ich davor gehabt habe und habe mir halt eingebildet, okay, das ist das, was ich noch nicht probiert habe, also muss das sein. Und bin da auch Gefahr gelaufen, dass ich mich verrenne und bin dann halt mehr und mehr drauf gekommen, es ist um Haltung gegangen bei mir. Und was ist jetzt, also wenn du das jetzt vergleichst mit dem Zeitpunkt kurz vor der Gründung, wo man halt dann doch voller Hoffnung und Ideen ist, ist es gleich? Ist es anders? Was ist anders?
Ui, schwierige Frage. Ich erinnere mich noch am Anfang, bin ich so gesessen und habe gar nicht recht gewusst, was ich tun soll.
Mhm.
Weil irgendwie jetzt so der Kalender leer war und was tue ich jetzt? Das habe ich mir damals anders gewünscht. Heute ist es anders. Also ich habe mehr To-Dos, als ich irgendwie meinen Kalender unterbringe. Und ich würde sagen, es ist phasenweise. Mal ist voll so, dass ich mir denke, jetzt bin ich mit Soft, genauso haben wir es vorgestellt. Und dann gibt es auch die anderen Seiten, wo ich mir denke, wow, Karin, was machst du eigentlich? Was tust du da? Bist du überhaupt noch am Weg? Und mit ein bisschen Abstand betrachtet, finde ich das, manchmal sind dann da die Learnings, so wie du zuerst gesagt hast. Also wenn man so irgendwie in diese Tiefpunkte ist, im Moment ist das Scheitern schmerzvoll.
Ja.
Mit einem Abstand betrachtet, kann sogar eine Lernerfahrung werden oder kann sogar was drinnen stecken. Das probiere ich mir immer wieder zu sagen. Ich würde sagen, ich bin mitten am Weg. Und wenn ich jetzt das so beantworten muss, ich bin noch nicht dort, wo ich sein will. Ja, ganz ehrlich.
Gut, Ziele helfen mir meistens ganz gut, dass man sich wohin orientiert. Wie sehr sind denn da die Kids auch Motivation und gleichzeitig Druckfaktor, weil es ist ja bei mir zumindest das Spannungsfeld. Auf der einen Seite natürlich etwas ermöglichen wollen und so weiter, auf der anderen Seite, ja, wenn ich auslasse, dann kriegen wir, also ich bin ja verantwortlich für wen, auch wenn ich jetzt keinen unmittelbaren Mitarbeiter auf der Payroll habe, aber zumindest meiner Familie und vor allem meinem Nachwuchs gegenüber habe ich ja Verantwortung. Und die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf fixe Gehaltszahlungen und Urlaube und so weiter, ist halt eine Entscheidung. Bis jetzt läuft es ganz zufriedenstellend, aber tut das was mit dir? Oder?
Ja, absolut. Also das ist eine Zwickmühle, die ich tagtäglich habe. Wir machen eine sehr gleichberechtigte Elternschaft. Das heißt, die halbe Woche, halben Arbeitstage, Werktage, bin ich mit den Kindern. Das heißt, ich habe da schon mal eingeschränkte Kapazitäten. Und wenn uns das sehr klar aufgeteilt, bei Frauen einen sehr strukturierten Job, wenig Flexibilität, ich in meiner Selbstständigkeit habe relativ viel Flexibilität.
Ja.
Und wenn alles gut ist, haut es auch gut hin. Aber wenn dann Kinder krank sind oder andere Dinge reinkommen, bei uns auch privater Natur, dass meine Frau in der Arbeit einen wichtigen Termin hat, an meinen Arbeitstag eigentlich, da kann es schon mal zu Spannungen kommen. Und das ist immer sozusagen eine Zwickmühle, die ständig ausverhandelt werden muss und immer wieder neu ist. Und was, glaube ich, auch noch dazu kommt, ist so aus Männersicht irgendwie so dieser Glaubenssatz, den wir vielleicht so mitgekriegt haben in unserer Sozialisierung, so dieses, der Mann muss für die Familie da sein und sorgen. Ich sage das jetzt nicht mehr so vom Verstand, aber vielleicht ist schon so ein Stück weit in mir noch drinnen, dass ich mir denke, naja, ich will halt meine Kids irgendwie eine coole Kindheit, ein cooles Leben ermöglichen und auf Urlaub fahren können. Genau. Und was mir persönlich wichtig ist, ist, dass ich halt Zeit, dass ich anwesender Vater bin.
Ich habe da bei mir total gehadert damit. Also ich ab und zu kriege ich einen schockierten Blick, wenn ich sage, Kinderwagelschirmen war nicht mein Hobby. Das war jetzt nichts, was mich besonders erfüllt hat. Manchmal hört man ja da so blumige Geschichten, wie super das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir jetzt weniger gegeben. Ich merke, dass ich, je älter der Kleine wird, desto mehr man auch tun können damit. Nicht, dass mir vorher wurscht gewesen war, aber da war einfach ist einfach ein Unterschied zur Beziehung heute klarerweise da. Und auf der anderen Seite kommt jetzt auch dieses Betreuungsthema daher. Mein Sohnemann ist 7. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal ein Schuljahr komplett durch, wissen jetzt auch im zweiten, was kommt auf uns zu. Bedeutet aber in meiner Selbstständigkeit, ich habe gerade wieder die Planung für 26 mit meiner Frau gemacht, 9 Wochen Kinderbetreuung. Weil meine Frau auch in einem strukturierten Job ist und sie halt auch nicht so freispielen kann, wie sie will. Und man will ja miteinander auf Urlaub und so weiter. Das muss man ja dann, da ist es ja nicht so, dass man getrennt ständig unterwegs ist. Wie löst du das bei dir? Weil wenn ich zu einem Angestellten sage, so, 9 Wochen bist jetzt Low- oder No-Work unterwegs, das wird in vielen Fällen wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, also wir lösen das Problem einerseits einmal durch Großeltern, die auch nicht alle haben, aber da haben wir super Support sozusagen, wo ich heilfroh bin und sehr, sehr dankbar. Das ist das eine. beziehungsweise sind es ja nicht nur 9 Wochen, wir reden jetzt über die 9 Wochen im Sommer, aber es gibt dann Semesterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, ja, ja. Das heißt, man kommt wahrscheinlich über 12 sogar aussehen.
So war es eh gemeint. Ich habe 9, meine Frau hat 5, sind wir auf 14 verfügbar und dann gibt es Zeiten, wo wir Weihnachten, Sommer halt dann miteinander.
Genau. Und da glaube ich, ja, ich glaube, es gibt kein Pauschalrezept. Also meine Erfahrung ist, dass die Familiensituationen und die, wie sie die Leute das Leben vorstellen und organisieren, ganz vielfältig sein kann. Da gibt es nicht die eine richtige Lösung, wie wir eingangs schon gesagt haben, sondern da muss, glaube ich, jeder gut schauen, dass passt. Und ja, ich habe da das Dilemma als Selbstständiger, dass ich halt dann im Zweifel verfügbar bin für die Kinder, weil das bei mir die höhere Priorität hat, was aber jetzt im Business nicht gerade förderlich ist.
Gibt es da Erlebnisse? Also ich habe das einmal gehabt, ich bin im Krankenhaus gewesen mit dem Sohnemann. Wir haben da ein Norovirus gemeinsam ausgefasst und man lebt halt dann auf 2 Quadratmeter im Bett miteinander Wochen und habe einen Anruf gekriegt, habe gesagt, ich liege mit dem Sohn im Krankenhaus und mein Gegenüber hat zu mir gesagt, was ist Ihnen wichtiger, wollen Sie ein Geschäft machen oder um ein Dumm liegen? Ich habe dann wortlos aufgelegt.
In meinem angestellten Dasein habe ich es nicht, aber ich bin ja nicht sicher, ob ich die Sachen überhaupt mitkriegen würde, weil ich da sehr, sehr klar bin für mich selber. Also da habe ich größte Klarheit. Und eine Situation von früher noch, wo ich noch angestellt war, war, ich bin 10 Monate in Karenz gegangen, in der Maschinenbauerbranche, als Mann.
Mhm.
Und ich habe eine Chefin gehabt, die hat mich da sehr gut supportet. Und dann hat es irgendwie einen Termin gegeben mit dem Chef, der gesagt hat, ja, es ist ein Karriereknick. Für mich war das nichts Negatives, diese Meldung. Ich habe mir gedacht, ja, es kann auch nach oben knicken.
Ja.
Also deswegen meine ich, ich weiß nicht, ob ich es mitkriege.
Kommen wir mal vielleicht weg vom Kinderthema ein bisschen. Was anderes, was mir aufgefallen ist, wie ich mich vorbereitet habe da auf unser Gespräch, ist dieser Hinweis auf den Schelm, der schon das eine oder andere Mal gekommen ist. Auch mit, also natürlich wundert man sich natürlich einmal und dann kommt so die Erklärung, der Schelm ist systemrelevant gewesen früher, weil das war der, der halt die Wahrheiten sagen hat dürfen.
Hm.
Wie schelmisch gibst du denn so Wahrheiten weiter in Unternehmen? Oder warum suchst du das Bild aus? Das ist ja nicht das Erste, was einem einfallen würde, also mir zumindest nicht.
Ja. Also mit dem Schelm nach außen gehen, ich weiß, auf der Webseite und so steht es noch, ich bin vorsichtig geworden, weil es kaufen sie die Leute ungern einen Schelm.
Ja.
Die denken sofort an diesen Schabernack und sehen die andere Seite der Medaille nicht. Dieses offene und ehrliche, kurz den pragmatisierten Portier in Unternehmen geben. Und wenn der Geschäftsführer wissen wollte, was in seiner Bude rennt, ist er zu diesem pragmatisierten Portier gegangen. Die gibt es halt heutzutage nicht mehr. Dafür gibt es uns Berater. Und da kaufen sie es. Ein, diese Ehrlichkeitskompetenz. Wie lebe ich den Schelm? Das ist vielleicht interessant. In meinem Job, wo ich Workshops leite, wo ich Moderationen leite, wo ich Strategie-Meetings leite, braucht es manchmal genau diesen Gegenpol, den du spielen musst, sozusagen als Berater. Und wenn alle dafür sind, stelle ich mich auf die andere Seite bewusst und sage, hey, bin ich mir nicht sicher, sollte man nicht noch Schleifen dran, um das zu challengen. Wenn alle dagegen sind, sage ich, naja, dann bleibt ihr stehen, aber was wird mit der Organisation sozusagen passieren?
Mhm.
Und da diesen ständigen Gegenpol zu spielen, plus habe ich irgendwie die Eigenschaft, dass ich Dinge ansprechen kann oder viele Dinge ansprechen kann, ohne dass mir die Leute bessern.
Okay.
Also irgendwie, das ist auch so dieses Schelmische, wo ich so sage, Nüsse knacken, Rippen pieksen, wo man so ein bisschen so reinpiekst, also in die Rippen und sagt, hey, schau mal da hin, wie ist denn das? Auch wenn es unangenehm ist, aber schau mal hin. Und daher kommt das.
Wo glaubst du, dass das herkommt, dass du das darfst, wo vielleicht bei anderen das im falschen Hals geht?
Also aus der Didaktik und der Trainer,
ja.
Schule, die ich da durchgemacht habe, mache ich, glaube ich, extrem gute Beziehungsarbeit mit den Teilnehmern und sprich das dann auch, meine Freunde spiegeln mir das zumindest immer wieder, die sagen, Kerem, du mit deiner schelmischen Art, du machst das auf so charmante Art und Weise, dass die Leute es irgendwie trotzdem nehmen können, obwohl es was Unangenehmes ist und da war vielleicht ein Witzchen, oder manchmal sage ich nur ein Wort, das irgendwie bestimmt betont und es wird irgendwie klar.
Ist das auch so ein bisschen ein Fütter, damit nicht die Falschen zu dir kommen? Das habe ich lernen müssen. Also es gab ja Zeiten, da habe ich alles irgendwie erfüllen wollen und habe es teilweise auch da, obwohl ich gewusst habe, es macht mich tot unglücklich, aber es bringt halt einen Umsatz.
Also bestimmt. Ich frage in meine Auftragsklärungsgespräche immer, wie crazy darf es sein.
Ja.
Weil ich erfahren habe, dass ja, so ein Workshop kann nicht auch richtig zach sein. So ein Tag, das Feedback, was ich meistens kriege, ist, hey, das war voll kurzweilig, was so ein Tag ist schon um, es ist lässig gewesen und ich schaue halt auf einen guten Methodenmix. Ich habe zum Beispiel einmal bei einer Wertearbeit für ein Team, die Werte erarbeitet haben auf Flipcharts mit Kultur und Zusammenarbeit und Wertschätzung, was auch immer alles draufgestanden ist. Und ich erlebe immer wieder, diese Plakate hängen dann an den Wänden, aber gelebt wird ganz was anderes.
Mhm.
Und da haben wir gedacht, ich will da einen Unterschied machen und dieses Plakat lebendig machen in deren Arbeit und habe mir überlegt, wie machen wir das? Und das waren Leute, die ein paar, die aus dem produzierenden Gewerbe kommen. Und ich habe dann töpfert mit einer.
Okay.
Und das finde ich schon sehr schelmisch gewesen, weil das muss man sich auch mal trauen. Also ich habe schon gehadert da mit mir vorher. Und das hat aber super dann funktioniert. Und die Mandal, die sie da gestaltet haben, stehen heute noch in ihre Büros und erinnern sie an das. Und das ist halt wirklich so in einer mechanischen Tätigkeit.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, du kommst halt und sagst, jetzt töpfern wir da was. Du hast jetzt eh den, so ein bisschen den Typus Mensch beschrieben, der mit dem da zum Tun gehabt hast. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass nicht nur freudige Gesichter dir gegenüber gesessen sind. Wie fangst du die Leute da an, weil das da wer in den Widerstand geht? Kann ja durchaus passieren.
Ja, also ich komme nicht hin und sage, wir töpfern.
Ja.
Da würde ich scheitern, ja. Auf jeden Fall. Das baue ich auf, das baue ich am besten im Vortermin schon auf.
Okay.
Und sage, hey, also nächstes Mal, dann machen wir was Crazyes. Sag aber nicht mehr dazu. Neutralressource, Neugierde und so, und das baue ich so auf. Plus, dann teaser die das immer wieder. Dann kommt auf die Leute ein bisschen drauf an, wo die anspringen. Führungskräfte springen ganz gut auf so Ego oder Kompetenz auf. Und sagst, naja, ich hätte da Übung mit, aber das mache ich nur mit den richtig guten Leuten. Also ich bin mir noch nicht sicher in der Gruppe. Und irgendwann fangen die Leute an, zu dir zu kommen in der Pause oder so und sagen, hey Karim, was ist denn das? Was hast du denn da vor mit uns? Ist das arg und so?
Ja.
Oder das würde mich schon interessieren. Und dann weißt du, da ist Interesse da und dann geht das.
Ich kann mich erinnern, das war kurz nach der Trainerausbildung damals, wo sie uns so Methoden natürlich auch mitgegeben haben und dieses unmögliche Namensschild wirst du wahrscheinlich kennen. Und voller Euphorie, einer der ersten Kurse, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe und vorher ja schon Jahre als Trainer unterwegs gewesen, aber halt ohne Ausbildung. Und die erste Reaktion war, dass so die halbe Gruppe geschrien hat, was ist denn das für ein Scheiß, da bin ich nicht zum Basteln da. Und da habe ich tatsächlich echt Mühe gehabt damals und habe dann eine Zeit lang solche Sachen auch nicht mehr gemacht und habe halt dann erst gelernt, dass man es auch moderieren muss und dass man es halt, wie man es bringt und auf einmal, also seitdem habe ich das nie wieder gehört, haben solche Dinge von Anfang an funktioniert bei dir? Oder wie war der Lernprozess, dass du das bringst?
Boah, ich habe viele Lernerfahrungen gemacht. Ja. Ich habe ein Meeting gehabt mit 20 Staplerfahrern, die mich halt gerade nicht zerlegt haben.
Ja.
Beim Aussehen hat noch einer gesagt, hey, Karim, bist du ein lieber Bursche, mit dem Thema brauchst du uns nicht mehr kommen. Zumal es mit meiner damaligen Erfahrung und Kompetenz bestmögliches Ergebnis sozusagen. Heute würde ich es anders gestalten, heute würde ich es anders machen. Also da hat es viele, viele Lernerfahrungen gegeben. Ich erinnere mich noch, an meiner ersten Schulungen bin ich am Ende da gestanden und ich wollte sagen, wir sehen uns nächsten Termin frischen Geistes, frohen Mutes. Das hat mir gut gefallen, das habe ich von meinem Lehrtrainer übernommen. Und ich stehe dann so da, also man sieht mir jetzt im Podcast nicht, aber die Arme so ausgebreitet.
Doch,
und ich
man sieht.
Ah ja, Video. Ich stehe so da und sage, so geht in Frieden. Und das war ein Moment, wo ich im Erdboden versinken wollte. Also diesen Abschlusssatz habe ich auch trainieren müssen. Also da hat es viele so kleine Hoppalas gegeben und die mich halt zu dem Status gebracht haben, wo ich heute bin.
Jetzt ist ja eins meiner großen Themen auch da im Podcast, das Thema Authentizität, Echtheit und so weiter. Jetzt kommt, also wir haben uns einmal ein bisschen länger unterhalten bei einer Veranstaltung und auch sonst, wenn wir halt jetzt Kontakt gehabt haben, du wirkst auf mich authentisch und echt. Und das ist auch das, was man von gemeinsamen Bekannten ja auch, was da relativ schnell zugeschrieben wird. Gleichzeitig sagst du jetzt, ich habe halt gewisse Dinge trainieren müssen. Das macht ja ein Spannungsfeld auf. Ich muss was trainieren, dass ich so bin, wie ich bin und auf der anderen Seite bei sich selbst bleiben. Wie schaffst du die Gratwanderung?
Ja, ich glaube, es ist Gratwanderung und meiner Erfahrung nach kommt es immer wieder in der Train-the-Trainer-Settings habe ich das auch oft, dass die Leute sagen, ja, aber Authentizität ist ja so wichtig als Vortragender, als Trainer, als Coach. Sage ich, ja, voll. Nur du wirst das nie authentisch können, wenn du das nicht machst.
Mhm.
Also man muss einmal so fake it until you make it, musst irgendwann einmal anfangen damit. Und es wird am Anfang nicht authentisch sein. Die Leute werden sagen, ah, jetzt war er wieder auf einem Seminar. Oder jetzt war sie wieder auf einem Seminar. Das kriegt man zugespiegelt, gerade von den Partnerinnen, die einen sehr, sehr gut kennen oder von den engsten Freunden. Die checken das sofort. Aber irgendwann wird es dann deins. Beziehungsweise irgendwann ahmt man so lange nach, bis man das gut kann, dann ist es nicht wirklich authentisch und dann gibt es aber diesen Schritt zu machen, dass du das zu deinem eigenen machst und da deinen eigenen Style draus machst. Ich habe den Lehrtrainer zum Beispiel sehr, sehr gut nachahmen können und dann hat man mehr Co-Trainer. Ich habe dann ein Training gehalten statt er, bin eingesprungen und die Co-Trainerin hat dann in der Pause zu mir gesagt, hallo Markus. Ich heiße Kerem und sagt, ja, ich weiß schon, aber du bist wieder Markus. Und das war für mich auch so ein Moment, so ein Augenöffner, wo ich gemerkt habe, ah, ich kann es gut nachahmen, aber es ist noch nicht authentisch. Und diesen Weg dann zu gehen und so seinen eigenen Style daraus zu finden, das muss man, glaube ich, immer wieder bei was Neuem suchen und finden.
Jetzt habe ich bei dir auch was gelesen, was für manche so ein bisschen ein Reizthema ist. Du propagierst auch deine NLP-Ausbildung. Ich habe da draußen auch Zertifikate an der Wand hängen und habe lang überlegt, soll ich das als Video-Hintergrund nutzen? Hänge ich mir zu meinen Zertifikate, die man in jedem Videocall sieht oder nicht? Weil sofort immer dieses Thema der Manipulation relativ schnell da ist. Vielen Dank, Jörg Heider, weil der hat das halt in Österreich ja, halt irgendwie, aufgrund von ihm ist das halt dann irgendwie so daherkommen. Jetzt geht davon aus, dass du auch die großen Vorteile aus diesen Methoden und Techniken für die kennst, aber wie gehst du, wenn du hast das offen draußen stehen. Und ich habe einmal von einem Kollegen gehört, er wird das niemals tun, weil er einfach ja, damit ins falsche Licht gerückt werden würde. Und ich kann beide Sichtweisen verstehen. Wie erklärst du es jetzt draußen? Manipulierst du die Leute die ganze Zeit?
Ich habe mich mit dem Begriff Manipulation genau aus diesem Grund extrem beschäftigt einmal. Ich habe auch da nachgeforscht, wo kommt das her, aus dem lateinischen Manus, die Hand. Und Manipulation heißt dann so etwas handhaben. Und ich glaube, du kannst nicht manipulieren. Also alles, was du tust, ist eine Form der Manipulation, eine Form der Handhabung, beziehungsweise ist eigentlich eine Einladung. Also die Hypnosystemiker sagen ja, wir erschaffen unsere Emotionen, unsere Gedanken von uns außer. Das heißt, wer andere kann die nicht ärgern. Das heißt ja, ich ärgere mich. Das heißt, ich ärgere mich. Dass im Außen was passiert ist, wo ich resoniere und dieser Ärger dann kommt, ja, absolut. Also unter diesem Aspekt glaube ich, dass ohne Manipulation nicht geht. Weil ob du jetzt was sagst oder schweigst, hat ja beides eine Wirkung. Die Frage ist, was willst du? Und was für mich dann da dazukommt in dieser NLP-Diskussion ist, die Haltung dahinter. Das finde ich eigentlich das A und O. Mit welcher Intention, mit welcher Haltung. Ich habe meine Haltung sozusagen, die jetzt nichts Schlechtes, wie aus meiner Perspektive jetzt natürlich. Und ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich das offen lege und man hat Fans, man hat Gegner. Ja, das ist also.
Also ähnlich wie dir, klarerweise, weil nicht umsonst würde ich auch offen damit umgehen, weil ich weiß, was man verstecken muss. Und vor allem dieses ganze Thema Sprachmuster und wie verändere ich Denken und aus dem Denken dann aus Handeln aufgrund dessen, wie ich gewisse Dinge auch formuliere. Mein Liebling ist immer, ich bin gestresst, ich bin gut gefragt. Aber das tut ja was mit einem. Und gerade du, wo man ja auch merkt jetzt im Gespräch, dass du doch sehr, sehr konzentriert und sehr fokussiert bist auf das, was da hinten rauskommt, auch wenn es mit einer absoluten Lockerheit kommt, da helfen da die Techniken. Und vielleicht müssen wir es auch ein bisschen aufklären, was jetzt NLP so im Groben ist für die, die es nicht kennen.
Ja, also für mich ist mittlerweile eines der Tools und ich habe einen Haufen Ausbildungen mittlerweile und es begegnen mir immer wieder Tools, wo ich das in meiner Ausbildung NLP war, so mein Start in das Trainerdasein, die ich so klassisch unter NLP einordnen würde. Ja. Und das kommt aber dann zeitweise aus der Systemik, aus der Hypnosystemik, aus einer Therapierichtung oder sogar von früher noch irgendwie Watzlawick oder so. Mhm. Das begegnet dann immer wieder. Was ist NLP? Ich würde es beschreiben als NLP ist ein Toolset an Methoden und Tools, die funktionieren. Das ist immer das. Und für mich die das Einzige, was NLP wirklich selber erfunden hat, die haben ja viel sie abgeschaut und viel geklaut, ja, wenn man so sagen will. Oder. Aber das Einzige, was die gemacht haben, der Richard Bandler und der John Grinder, ist Modeling. Sie haben eine Methode erfunden, exzellente Strategien verfügbar zu machen und sind dann zu den Leuten hingegangen, die was exzellent Kinder haben, an Milton Erickson, Virginia Satir und wie sie so heißen, und haben geschaut, was machen die, dass die so exzellente Arbeit machen, wie sie machen. Mhm. Und haben das dann eine Strategie, so ähnlich wie eine Formel, kommt jetzt der Maschinenbauer durch, verfügbar gemacht. Anhand von Augenbewegungen, anhand von Sprachmustern, anhand von Kommunikation. Und diese Verfügbarmachung finde ich eigentlich genial. Und das ist ja das, wo ich finde, dass man im Organisationskontext lernen kann. Man schaut so viel auf die Fehler und was funktioniert nicht. Ich habe mittlerweile schon angefangen, dass ich sage, also wenn wir jetzt einmal einen Vertrieb nehmen, klassisch in einer Organisation, Vertrieb, der Vertriebler, der am besten verkauft, wieso verkauft er am besten? Das einmal zu hinterfragen und da hinzuschauen und die Strategie dann vielleicht verfügbar machen zu allem. Man hat sowieso gleich ein Dilemma bei den Vertrieblern, weil die geben das eh nicht her. Mhm. Oder wollen sie nicht hergeben. Aber im Organisationskontext war es doch absolut sinnvoll, das mehr zu machen, wie die schlechten Sachen weniger zu machen, wo man gar nicht weiß, was man stattdessen machen sollte.
Jetzt ist man so als Einzelberater vielleicht auch manchmal einsam. Zumindest ist man halt nicht eingebettet in ein Team. Halt für ein Projekt ist man irgendwie da, dann hat man mit ein paar Leuten zu tun und dann ist man halt wieder manchmal ein Zeitl weg, manchmal überhaupt, weil halt einfach das Thema durch ist. Ich genieße es sehr, da irgendwie allein in meinem Büro da irgendwie unterwegs sein und dann doch immer wieder auch Menschen nachweislicherweise bei mir zu haben. Wie gehst um damit? Macht dir das manchmal einsam oder passt es so, wie es ist?
Also ich habe gerade gelernt, mir tut es gut, in belebten Räumen zu sein. Manchmal gehe ich auf der Linzer Landstraße spazieren und saug diese lebendige Energie in mich ein. Also da muss ich schon gut auf mich achten, gerade wo ich daheim mein Office habe, wo ich mit den Kindern dann auch daheim bin. Das, was manche Selbstständige da sagen, dass sie einsam sind und irgendwie gerne ein Team hätten, kann ich überhaupt nicht teilen, weil ich habe jetzt kein Team, mit dem ich fix zusammenarbeite, aber ich habe super Freund und Kollegen in dem Bereich und ich weiß, ich kann dort jederzeit anrufen. Also die Barbara Born war ja zum Beispiel bei dir, wir rufen uns regelmäßig an und sagen, hey du, ich habe da gerade ein Thema, kannst du mir da mal einen kritischen Blickwinkel hinschmeißen? Oder ich habe andere Kollegen, wenn die da einen Kreativitätsbooster braucht, dann rufe ich den an, dem sei Hallo, reicht dann manchmal schon, dass ich sage, du danke, es hat sich gerade erledigt. Und selbiges bei ihm. Also ich bin da in ein super Netzwerk eingebettet, was man sich über die Jahre aufgebaut hat.
Hat sich mit der Selbstständigkeit auch der Einstellung zum Thema Geld irgendwo verändert? Weil wenn halt niemand pünktlich am 1. überwiesen wird. Du hast gerade gesagt, 25 war wahrscheinlich für viele von uns ein scheiß Jahr. Also für mich war es eins. Das macht ja was. Und irgendwie merke ich jetzt, früher hätte ich einen Vollstress gekriegt. Und ich habe letztes Jahr gemerkt, okay, gut, das ist halt jetzt Unternehmertum. Und es gibt ja die anderen Jahre auch wieder. Aber das hätte man 2016, wie ich gegründet, nicht sagen dürfen, weil da hätte ich die Phrasen gekriegt. Hat sich was verändert, oder?
Ja, absolut. Also dieses Drama, was ich da mache mit Kohle und Kontostand, so daheim, für mich, ist viel mehr geworden, eklar. Dass man denkt, Alter, what the fuck, jetzt habe ich im Herbst, ist der Kalender noch recht frei.
Mhm.
So, wohl wissend aber, dass irgendwie sich das peu à peu immer wieder füllt. Aber das macht mich schon unrund. Ja? Und gleichzeitig gibt es aber auch dann so eine Stimme in mir, die sagt, naja, aber es geht halt auch viel mehr wie als Angestellter. Also dieses, es hat beides. Ja. Und man denkt, ich kann halt aber auch, es ist skalierbar irgendwie jetzt. die Chance auf mehr zu verdienen ist absolut da und auch realistisch. Also das habe ich dann auf der anderen Seite auch wieder in die Hochs.
Nein, ich weiß bei mir, es war Corona damals, wie wir alle nicht gewusst haben, was kommt da jetzt genau auf uns zu, war das Erste, dass ich mal so irgendwie geschaut habe, was ist denn da, und bin halt dann drauf gekommen, dass ich doch einen guten Zeitraum, selbst mit 0 Euro Einkommen, irgendwie überbrücken kann. Nicht bis in alle Ewigkeiten, aber so, dass man auf absehbare Zeit weiterkommt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich irgendwie ein bisschen entspannter geworden bin zu dem Thema, wo ich einfach, natürlich wünsche ich mir es nicht, dass ich meine Rücklagen aufbrauchen muss, aber einfach zu wissen, okay, da komme ich drüber, da ist auch Family versorgt und so weiter. Das als Angestellter war ich da schon mehr, irgendwer hat einmal da von der Vollkasko-Mentalität im Podcast, der Bernhard Eichinger war das, geredet, da war ich schon mehr so in der, jetzt kümmert es euch darum, dass ich da überlebe, bin ja schließlich angestellt bei euch. Kennst du das?
Absolut. Also, und das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben würde, der sich irgendwie selbstständig machen möchte, da einen Polster aufzubauen. Wie hoch der Polster ist, kann ich nicht sagen. Ist ein halbes Jahr, ist ein Jahr, verdienst dann 2 Jahre. Was sich halt gut anfühlt, wo man sagt, hey, das hilft mir auch, dass ich meinen Stress weniger mache, weil mit Stress, mit diesem Geldstress zu Kunden zu gehen, das hat Auswirkungen. Also, das wirkt sich aus, ist sozusagen auch eine Form der Manipulation. Wenn du einen Stress intern hast, dann rennt es irgendwie nicht so. Wenn du voll entspannt bist und da denkst, deinen Auftrag brauche ich eh nicht, auf einmal kommen die Sachen einer, wo du denkst, shit, wie arbeite ich das jetzt ab? Also auch da, schau, dass es da gut geht.
Jetzt mag ich nur mal so zurückkommen zu dieser gesamtheitlichen Sicht auf die Dinge. Und auch wieder zu dem Spannungsfeld, das sich für mich sie einfach aufdrängt bei dir, einfach diesen, du hast vorher gesagt, Staplerfahrer. Du hast ja nicht mit Menschen, die irgendwie jede Woche entlangschalten, Abend machen und irgendwie so auf die Gesamtheit, in der Gesamtheitlichkeit schweben. Und trotzdem hast du natürlich einen gesamtheitlichen Blick auf die Dinge und geh davon aus, wirst du noch zu einem gewissen Grad vermitteln wollen. Und wirst wahrscheinlich auch viel Skepsis erleben. Oder geht da falsch?
Bezüglich was, Skepsis?
Bezüglich so einer, jetzt gehören halt die weichen Faktoren dazu. Das, was man vielleicht Schattenarbeit nennen kann, das, was man, wo der Schelm auch so ein bisschen einer kommt.
Ja, ich glaube, da muss man den Kontext unterscheiden. In einem Workshop, da mache ich schon einmal irgendwie, vielleicht werden ein paar Glaubenssätze sichtbar oder andere Themen. Oder ist nicht der Kontext, wo du so richtig in die Tiefe gehen kannst, außer es wünscht sich wirklich ein Kunde, der jetzt sagt, da machen wir ein Teambuilding, wo es richtig einigen sollte. Das schon. Wo ich schon gut drauf schaue, ist, dass sie die Leute untereinander gut kennenlernen, dass es nicht so an der Oberfläche bleibt. Ich habe da sogar mit einem Trainerkollegen ein eigenes Kartenspiel oder Karten entwickelt mit Fragen drauf, wo man echt in die Tiefe kommt in den Workshops. Das schätze ich sehr immer. Also das ist sicher ein Aspekt dessen. Da darfst du schon einige.
Ja.
Und der andere Aspekt ist dann, im Coaching kann man da mehr drauf schauen. Also ich denke gerade an Coaching-Klienten von mir, wo dann schon Glaubenssätze sichtbar werden und wo man dann halt schon auch sagt, naja, wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt zieldienlich für die Arbeit oder für das Thema, was wir da gerade behandeln? Hilft dir das weiter oder hemmt dir das eher? Also so dieses Aufzeigen dessen, wo es da vielleicht Dinge gibt, die einen bewegen oder wenn man immer wieder einen Grant kriegt und einen Ärger, weil Mitarbeiter irgendwas machen, was sie nicht machen sollen oder so, naja, dann, das ist die Einladung, ja. Aber wie du darauf reagierst, du kannst es auch umarmen und abpusten und sagen, schön, dass ihr wieder da ein Loch gefunden habt, wo unsere Regeln noch nicht 100% greifen. Auch das war möglich. Ein bisschen utopisch, aber möglich. Und da ist jetzt die Frage, wie möchte ich denn zukünftig umgehen damit? Und daran arbeite ich dann mit den Leuten.
So ein Gedankenexperiment, das ich zum Schluss immer ganz gern noch spüre in verschiedenen Zusammenhängen. Wir wissen ja irgendwie, das Leben verstehen wir dann erst im Rückblick. Und wenn du jetzt so an der Uni, an der TU, neben deinem jüngeren Ich Platz nehmen würdest, was würdest du ihm denn gern ins Ohr flüstern wollen?
Dem würde ich wahrscheinlich ins Ohr flüstern, sowas wie, jetzt, weiß nicht, wie, ja, ehrlich gesagt, ich sage es einfach so wie und sonst zensierst du das. Ich würde wahrscheinlich sagen, scheiß dich nicht an, es wird alles gut. Genieß die Momente, die da sind, lass vielleicht einmal eine Lerneinheit aus und schau, dass du im Fluss bleibst.
Kerem, vielen herzlichen Dank. Infos zu dir gibt es natürlich in die Shownotes, das werden wir alles verlinken und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Danke dir, Daniel.
Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir nach Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought-Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen PodCanvas Audit Worksheet aus den Shownotes runter und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.